Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis.
Politik-Podcast Folge 240. Und was wir eben gehört haben, das war Friedrich Merz nach der Verkündung seines Wahlergebnisses. Fast 95% für den neuen Parteivorsitzenden der CDU. Und das ist auch unser Thema. Wir sprechen über den Parteitag der CDU heute aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, der Politik-Podcast. Und heute tatsächlich mal richtig aus dem Hauptstadtstudio. Niemand sitzt im Homeoffice. Mein Name ist Katharina Hamberger und gegenüber von mir sitzt
Stefan Detjen. Hallo Katharina.
Hallo Stefan.
Wir zusammen sind. Auch wenn es überhaupt keine Parteitagsatmosphäre ist.
Nee.
Aber besonders ist es trotzdem.
Ganz genau. Wir gucken ja alles nur über Bildschirm, weil alles digital ist und man kann mit niemandem reden. Man ist nicht vor Ort. Man hat nur über die Fernseher bzw. den Computerbildschirm sehen können, dass da, glaube ich, so ein Tränchen im Auge von Friedrich Merz war, oder? Hast du ihn schon mal weinen gesehen?
War ja auch gehört. Also dem ist die Stimme weggebrochen. Also ich war da gerade wirklich in dem Moment live auf Sendung und habe das sozusagen mit einem Ohr sendend und mit dem Mund sprechend mitbekommen und jetzt vorhin nochmal angehört. Und Friedrich Merz in Tränen habe ich noch nicht gesehen, aber es wundert mich auch nicht so sehr. Der ist ein emotionaler Typ. Und ich glaube, das rührt den wirklich zutiefst an, dass er jetzt da angekommen ist an dieser Stelle, nach 3 Anläufen in den letzten Jahren, aber einer Vorgeschichte, die ja viel, viel, viel länger ist.
Ja, obwohl er ja unter anderen Voraussetzungen jetzt da angekommen ist, als er ursprünglich 2018 mal angetreten ist. Wenn man guckt, 2018, 2020, 2021 war eigentlich immer noch im Raum. Da ist möglicherweise ein Kanzlerkandidat, hätte er werden können, vielleicht hätte er sogar Kanzler werden können. Jetzt ist er derjenige, der die CDU aufrichten muss.
Ja, aber man muss ja im Grunde weiter zurückgehen. Man muss ins letzte Jahrhundert zurückgehen. Also diese Situation, 98 verliert die CDU die Wahl, 99, Merz wird Fraktionsvorsitzender dann und sieht sich eigentlich schon als einer von denen, die die Partei damals aufrichten. Und dann kommt diese völlig unglaubliche, romanhafte Geschichte der Konkurrenz, dieses Verhältnisses oder Nichtverhältnisses von Angela Merkel und Friedrich Merz an der Spitze der Partei, sein Rückzug und jetzt ist er da. Also das ist schon ein Drehbuch, wenn man das verfilmt mal, oder wenn man es verfilmt hätte und nicht wüsste, es ist wirklich wahr, dann würde man schon sagen, also da hat sich einer schon echt einen wilden Ritt der Geschichte ausgedacht.
Er hat ja aber auch eine Wandlung durchgemacht in diesen vielen Jahren. Also wahrscheinlich in der Zeit, in der er Fraktionsvorsitzender war, da kann ich mich jetzt aktiv nicht mehr dran erinnern, aber du wahrscheinlich. Dann die Zeit, in der er draußen war aus der Politik. Dann in den letzten Jahren, seit 2018, haben wir ja auch gesehen, dass da jemand ist, der stetig dazulernt.
Ja, das ist ja tatsächlich, mir ging das auch so auf, dass das so eine generationelle Demarkationslinie ist. Auf einmal ist der Friedrich Merz dann 2018 auf einmal wieder kam und ich weiß noch, wie er hier unter uns in den Saal der Bundespressekonferenz kam und sich vorstellte und sagte, mein Name ist Friedrich Merz, Merz mit E. Und offenbar das Gefühl hatte, manchen muss er erstmal erklären, wer er eigentlich wirklich ist. Und ich hatte dann das Gefühl, Mensch, jetzt bist du echt alt, weil ich mich dann erinnerte, wie ich den, als ich hier 1999 zum ersten Mal als politischer Korrespondent nach Berlin kam. Ich war vorher in Karlsruhe gewesen als Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht und dann kam ich da in diese CDU-Parteispendenaffäre rein und habe darüber berichtet und natürlich dann auch den Friedrich Merz damals kennengelernt und dann sieht man sich auf einmal wieder und merkt tatsächlich, wenn man einer von denen ist, die sich an Merz 1 erinnern, dann gehört man inzwischen echt zu den alten Männern in meinem Fall.
Hättest du gedacht, dass ein Friedrich Merz 1 quasi so eine Rede halten kann wie Friedrich Merz 2 heute, über die ich im Internet mehrfach gelesen habe, bei Twitter zum Beispiel, das ist eine Rede, die hätte auch eine Angela Merkel oder eine Annegret Kramp-Karrenbauer halten können?
Naja, die Zeit ist natürlich eine andere und der Friedrich Merz 1 war politisch natürlich auch ein Friedrich Merz in seiner Zeit, in einer Zeit, wo die CDU dann in der Opposition mit dem berühmten Leipziger Parteitag dann auf das eingebogen ist, was man wirklich den neoliberalen Kurs genannt hat, ja auch mit Angela Merkel. Und das lag ihm natürlich, damit ist er verbunden gewesen und verbunden geblieben. Gleichzeitig als jemand, der ihn damals auch schon relativ nah beobachtet hat, und ich habe immer viel mit ihm gesprochen auch, wusste ich, das ist insofern ein ganz klassischer CDU-Politiker, wirklich in jeder Hinsicht sehr klassisch sozialisiert, als junger Mann in der Jungen Union damals, mit der europäischen Orientierung, aber auch mit dem damals ja wirklich in der CDU sehr tief verankerten Wissen, dass diese Partei aus ihren unterschiedlichen Flügeln besteht. Also insofern, das hat mich nicht gewundert. Ich habe natürlich, als er dann wiederkam, mich gefragt, ist das jetzt ein anderer Merz? Wie hat er sich verändert in diesen vielen Jahren, in denen er aus der Politik draußen war, in denen er sich da in der Wirtschaft getummelt hat? Und war dann eigentlich zunächst mal erstaunt, wie weit er als Person eigentlich der geblieben ist, als den ich ihn damals kennengelernt habe, mit seinen Stärken und auch mit seinen Schwächen.
Das heißt?
Naja, er ist ein starker Rhetoriker, er ist ein kluger Kopf, es gibt eine starke Diskrepanz, und das gab es immer, in seiner Rhetorik zwischen diesem Gestus der Entschlossenheit und der Präzision und der Führungsstärke und klare Kante. Und wenn man genau hinhört und sich das mal mitschreibt, was er sagt, dann, und das ist immer so gewesen, dann ist das oft gar nicht so klar. Also in vielen Positionen, auch jetzt, nehmen wir mal eines der wichtigsten Themen, das ja noch aussteht für die CDU, Frauenquote. Das muss ja dann nochmal beschlossen werden auf einem Parteitag, sehr spaltend. Er hat sich nach wie vor nicht wirklich positioniert dazu. Er hat einen Generalsekretär berufen, Mario Chaya, über den werden wir auch noch Beruf sprechen, der sich dezidiert für diese Quote ausspricht. Er will jetzt, hat jetzt neu geschaffen, das Amt einer stellvertretenden Generalsekretärin, hat er eine der jungen Frauen genommen, die sich gegen die Quote aussprechen, Christina Stump. Und er selber steht in der Mitte und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wofür er steht. Das ist diese starke inhaltliche Diskrepanz. Und das Zweite, fand ich immer seine Schwäche, war das, was man... Der ist so jemand, und das finde ich auch sympathisch an ihm, der hat sowas Jungenhaftes nach wie vor. Sowas Aufrechtes, Freundliches, sehr charmant, sehr geradlinig. Ich glaube auch, dass er wirklich jemand sein will, der, wenn er jetzt immer wieder verspricht, er will diese Parteizentrale gut führen, er will menschliche Werte pflegen, dass er das wirklich tun will, der sich aber total verkantet hatte in diesem Kampf mit Angela Merkel. Mhm. Und das ist auch eine Schwäche gewesen, dass er eben nun mal auch für diese CDU stand, für diese Männer mit diesem, was man Englisch nennt, den Sense of Entitlement.
Für den Andenpakt.
Ja, der Andenpakt. Diese ganzen Jungs, ne, die dachten, das ist unser Ding, und das einfach nicht vertragen haben, dass sie da von einer Frau und von dieser spezifischen Frau, von der Frau aus dem Osten, von der Frau, deren Vater freiwillig in die DDR gegangen ist, mit ihrem ganzen Habitus, der denen so fremd war, dass die von denen an den Rand gedrängt wurden. Und das habe ich zunächst mal gemerkt, als er dann zurückkam 2018, dass er dieses Trauma immer noch nicht verwunden hatte. Das hat ihn immer noch umgetrieben, dass er im Grunde diesen Irrtum der Geschichte, so wie er das letztlich gesehen hat, korrigieren muss. Und insofern ist das vielleicht jetzt die entscheidende Änderung von Friedrich Merz, dass Angela Merkel weg ist und dass er sich nicht mehr an ihr abarbeiten muss und dass er vielleicht selber wirklich befreit ist von dieser Last, die ihn auch selber eingeengt hat. Aber nehmen wir es mal anders. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast das wahrgenommen als eine Rede, in der er ja tatsächlich diesen umfassenden, diesen umgreifenden und einigenden, befriedigenden Anspruch erhebt.
Ja, total. Ich habe diesen ganzen Parteitag so ein bisschen auch, also von Anfang an als sehr versöhnlich erstmal wahrgenommen. Also da haben wir am Anfang eine Rede von Armin Laschet und auch von Paul Ziemiak, bei denen man bei beiden gemerkt hat, dass sie nicht im Groll gehen, also dass das eher versöhnlich war. Laschet, der nochmal die Verantwortung auf sich genommen hat. Und dann kam Merz mit einem ja wirklich großen Dank an Armin Laschet und auch nochmal gesagt, du hast die Verantwortung übernommen, aber wir tragen sie alle gemeinsam. Das fand ich schon ganz interessant. Das ist natürlich dieses Signal, das jetzt ausgehen muss von diesem Parteitag, Aufbruch und gemeinsam, alle zusammen. Und das merkte man in dieser Merz-Rede dann eben auch sehr stark, dass er versucht, nicht nur eben die zu adressieren, die ihn sowieso bislang gewählt haben, also die sich um auch die Mittelstandsunion rum formieren, die auch, hat man auch bei Twitter gesehen, ganz, ganz glücklich waren, dass sie jetzt ihren Friedrich Merz endlich haben, auch die junge Union, endlich haben wir es geschafft, sondern er hat ja versucht, auch die zu adressieren, die ihm immer skeptisch gesehen haben, die Arbeitnehmerschaft, die CDA, diejenigen, die sagen, also beziehungsweise diejenigen angesprochen, die sagen, man braucht vielleicht irgendwie mehr Bildungschancen für Kinder. Sowas war ihm wichtig in dieser Rede. Er hat auch gesagt, Wirtschaft ist nicht alles. Also man braucht die Wirtschaft, aber Wirtschaft ist nicht alles. Das war natürlich auch nochmal ein Signal. Und mehrfach auch diese Aufforderung richtig an die Partei gegeben, ihr müsst euch wirklich zusammenreißen. Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen. Das fand ich schon interessant und zeigt schon nochmal eine Lernkurve bei ihm. Also von eben Anfang 2018, wo er, glaube ich, wirklich sehr auf seine Anhänger gesetzt hat, hin eben zu dem jetzigen Kampf, wo er, glaube ich, auch gewusst hat, wenn es um die Mitglieder geht, dann darf er eben nicht nur die einen ansprechen, sondern muss wirklich alle ansprechen.
Du hast die Partei jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr eng beobachtet. Du warst da viel dichter dran auch als ich. Wie hast du das gesehen? Wir haben ja alle gesagt, die Partei, wenn die jetzt nochmal in so eine kontroverse Auseinandersetzung geht, mit Kandidaten, die eben auch für ihre Lager stehen, das Röttgen-Lager, das Merz-Lager, dann birgt das die Gefahr einer Spaltung, der Vertiefung von vorhandenen Brüchen, die wir ja gesehen haben, die dann wirklich nicht mehr zu heilen sind. Was ist da passiert? Wird das nochmal aufplatzen? Oder ist dieses Ergebnis, ich glaube, wir hätten das auch nicht so stark vorhergesehen, von fast 95%, ist das ein Beleg dafür, dass die tatsächlich in der Lage sind, das jetzt hinter sich zu lassen?
Ich glaube, dass der Punkt, der alle, also der die Partei jetzt zusammenschweißt, dieses Ergebnis schon des Mitgliedervotums war. Also 62% für Friedrich Merz hat ja schon sehr deutlich gezeigt, dass die Mitglieder hinter ihm stehen, dass da die Basis hinter ihm steht. Ich glaube, so gilt ja dasselbe auch für dieses Ergebnis. Das hatte auch niemand so deutlich erwartet. Friedrich Merz, glaube ich, auch selber nicht. Die hätten da wahrscheinlich mit 5 vorne gerechnet oder so.
Das war also berührt.
Und das ist nicht so spaltend, wie das bei diesen Parteitagsabstimmungen war, als Laschet sich gegen Merz durchgesetzt hat und als Kramp-Karrenbauer sich gegen Merz durchgesetzt hat. Da war ja jeweils das so ein 48-52% Ergebnis. Also sehr, sehr, sehr knapp. Und diesmal war es eben mit diesen 62% der Mitglieder ja doch recht deutlich. Hinzu kommt, dass, glaube ich, die Partei insgesamt, und das habe ich wirklich mehrfach wahrgenommen, wenn ich mit Leuten geredet habe, einfach sieht, wir sind in einer existenziellen Krise. Es geht jetzt wirklich um die Frage, kann diese CDU-Volkspartei bleiben oder kann sie es nicht? Ein CDU-Abgeordneter, Sepp Müller aus Sachsen-Anhalt, der das beste Ergebnis im Ostdeutschland geholt hat, der hat zu mir gesagt, es ist 2-12 für die CDU. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitermachen, dann liegen wir im Abgrund drin. Und das wissen alle. Das, glaube ich, schweißt jetzt wirklich zusammen. Auch diejenigen, die vorher nicht für Friedrich Merz waren, die, glaube ich, geben ihm jetzt erstmal eine Chance. Die sehen auch, dass er ja versucht, durchaus alle Flügel mit einzubinden und auch sichtbar zu machen. Das ist ja auch sein Ziel, dass es wieder Köpfe zu Themen geben soll.
Wie kommen die mit ihm zurecht, die nun wirklich skeptisch waren? Also die Stimmen habe ich auch noch im Ohr, die gesagt, Merz, also das war ja auch in der CDU, die Stimmen, die sagten, keine Rolle rückwärts, nicht zurück in die 90er Jahre mit Friedrich Merz. Frauen ja auch ganz besonders, die Befürchtung hatten, da kommt eben jetzt, da kommen die alten Seilschaften des Andenpakts wieder hoch. Wie nimmst du das wahr? Wie haben die sich angefreundet oder können die sich anfreunden mit diesem Vorsitzenden?
Ich glaube, dass es jetzt erstmal Vorschusslorbeeren gibt, aber auch große Erwartungen an ihn und dass er daran gemessen wird, dass er wirklich auch einhält, was er versprochen hat. Eben, dass er alle sichtbar werden lässt, dass er auch darauf schaut, dass die Partei keine Rolle rückwärts macht, sondern dass sie eher in die Zukunft geht, dass sie sich neu aufstellt, dass sie in ihrer Breite auch wieder sichtbar wird, dass verschiedene Gruppen auch in die Parteispitze mit eingebunden sind. Also geht es um Frauen, es geht um Junge, hat er ja sich auch explizit dafür ausgesprochen, dass zum Beispiel die Jungen im Präsidium einen Platz bekommen, den sie ja auch bekommen haben mit Ronja Kemmer. Also der wird das alles einlösen müssen, aber ich glaube erstmal sagt die Partei, wir stehen jetzt erstmal hinter diesem neuen Parteivorsitzenden. Und wer, glaube ich, nichts mit Friedrich Merz anfangen kann, der hat ja zumindest jetzt einen stellvertretende Vorsitzende, die ja alle jetzt auch Themen bekommen sollen, die sichtbarer werden sollen, mit denen man sich dann vielleicht identifizieren kann. Ja, also da soll für jeden was dabei sein, so ist zumindest das Versprechen.
Was würdest du sagen, heißt das dann für den programmatischen Kurs der Partei? Friedrich Merz, wo immer in der Öffentlichkeit jedenfalls sehr stark gesagt wurde, Rechtsrutsch der CDU. Und wir haben ja alle, wir haben auch im Politik-Podcast darüber gesprochen, dieses Bild im Bundestag, das ich wirklich prägend finde, durch die Mehrheit der Ampelkoalition wird die CDU jetzt nach rechts gerutscht, auf die Plätze, wo vorher die FDP saß, an die Seite. der AfD, also nochmal eine Herausforderung, das einzulösen, was sie sagen, also nach rechts außen grenzen wir uns ab. Es kam auch in der Rede von Friedrich Merz dann immer, rechts außen ist die größte Herausforderung für uns und dann kommt, aber wir wenden uns gegen jede Form von Extremismus, also da klingt dann nochmal das an, dass dann die Links, der Linksextremismus, der Islamismus bei der Union auch immer dann, man muss sagen, deutlich in einer Abfolge mitgenannt wird. Aber es gibt sehr viele Positionen, wo wir uns jetzt fragen werden, wo wird er die CDU inhaltlich positionieren? Zum Beispiel die Migrationsfrage, das ist klar. Da wird es Diskussionen geben und da kommt es dann auch auf die Rhetorik an, auf die Diktion. Welche Positionen artikuliert man da eigentlich? Wie? Was erwartest du da?
Also ich glaube, man hat gelernt aus den vergangenen Jahren, dass es nichts bringt, wenn man sich einen Wettbewerb, vor allem bei so Themen wie Migration, mit der AfD, was die Wortwahl betrifft, liefert. Das hat eigentlich eher immer dazu geführt, dass man Prozentpunkte verloren hat. Das hat besonders schmerzhaft die CSU in Bayern gespürt. Und Markus Söder hat ja irgendwann gesagt, ich mache eine 180-Grad-Wende und wir versuchen jetzt, also eine Zeit lang hat man das Thema Migration sogar vermieden, aber man versucht das sozusagen jetzt nicht so zu machen wie die AfD und die AfD nicht rechts zu überholen. Das, glaube ich, wird auch mit Friedrich Merz weiter so sein. Der hat ja auch, das, ne, weißt du ja auch, eine Wandlung durchgemacht von demjenigen, der gesagt hat, wir müssen die Leute von der AfD zurückholen, zu, da kann man eigentlich keine mehr zurückholen. Das ist eine radikale Partei und wer die wählt, der muss wissen, dass er eine radikale Partei wählt. Punkt.
Das war vielleicht, finde ich, die interessanteste Wandlung von ihm in diesen Wahlkampfjahren, dass er in der Tat, also diese Rücknahme des Versprechens, ich stehe für denjenigen, ich bin derjenige, der Wähler von der AfD zurückholt, dass er das explizit auch bei der Präsentation seiner Kandidatur jetzt nochmal zurückgeholt hat. Das bringt ihn natürlich auch in eine starke Erklärungsherausforderung, wenn nicht Not, gegenüber den ostdeutschen Landesverbänden. Also wenn wir sowas anschauen wie die CDU in Sachsen-Anhalt, wo auch in der Landtagsfraktion dann sehr stark diejenigen sind, die immer eigentlich mit der AfD in irgendeiner Weise anbandeln wollten, und diesen Abgrenzungskurs immer als ein Oktroi der Berliner Parteizentrale empfunden haben, die nicht wirklich versteht, wie die Lage im Osten ist. Obwohl, das muss der Merz jetzt leisten.
Ja, obwohl gleichzeitig Sachsen, das ist auch ganz interessant, wenn man mit Leuten genau über diese Frage spricht, also ostdeutsche Landesverbände, kann es dann vielleicht nicht Probleme geben, wenn die dann doch wieder in Richtung AfD liebäugeln. Dann kriegt man ganz oft genau diese Antwort, naja, man sieht doch eigentlich genau an Sachsen-Anhalt, dass man sich scharf von der AfD abgrenzen muss, um Erfolg zu haben. Also der Rainer Haseloff, der ja die Landtagswahl mit 37% gewonnen hat, der wird immer als Beispiel dafür genommen und eben auch als Beispiel dafür, dass es nur mit einer starken Brandmauer nach rechts geht. Und das ist so die Diktion, das Narrativ, das jetzt so erzählt wird. Und ist ja dann die Frage, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussehen wird, wenn dann die ersten Landtagswahlen im Osten wieder anstehen, wenn die Oppositionsarbeit so richtig losgeht, ja, und man sich vielleicht so ein bisschen von rechts getrieben fühlt, kann man diese Mauer halten, wird man sich rhetorisch dem hingeben, dass man doch wieder versucht, die AfD zu überholen, muss sich dann in der Praxis alles noch beweisen. Aber ich bin, also wenn es um andere Themen geht, ne, ich glaube, dass die CDU auch vor einem Prozess steht, in dem sie sehr stark diskutieren wird, in der Themen sehr oft im Streit besprochen werden, um wirklich eine gemeinschaftliche Position auch zu finden. Ich glaube, Merz hat das in seiner Rede ja auch so gesagt. Wir sind diejenigen oder wir sind die Volkspartei, in der verschiedene Meinungen zusammenkommen. Und hier bei uns wird der Streit ausgetragen. Und das ist auch ein Wunsch, habe ich zumindest das Gefühl, von vielen Mitgliedern.
Aber das ist ja nach wie vor eine Frage, das ist, glaube ich, oder war zumindest bis vor kurzem in der CDU nicht gelöst, wie weit diese Spannbreite wirklich geht. Und sie ist immer wieder herausgefordert worden. Ich würde immer sagen, von rechts, eigentlich auch von denen, die sich definieren wollten als konservative Teile der Partei. Da gab es ja immer die Versuche, Berliner Kreis und Konservative mit Bosbach und Baden-Württembergern haben sich zusammengetan und sind dann nicht mal so weit gekommen, wirklich ein einheitliches Papier zu schreiben, in dem sie mal definieren konnten, was das will. Jens Spahn hat versucht, sich so als so ein neuer Typ der Konservativen zu profilieren, bevor er Gesundheitsminister wurde, aber war eben auch derjenige, der dann auf dem Parteitag vehement für die Zustimmung der CDU zur Öffnung der Ehe für alle gestimmt hat und selber eben ein schwuler, verheirateter Mann ist, also auch nicht für dieses klassische Bild steht. Und jetzt waren die letzten Herausforderungen, kamen wirklich vom sehr rechten Rand, von dieser Werteunion, und wir haben viel gesprochen über den Hans-Georg Maaßen und wie sich die Partei zu ihm definiert. Nimmst du das wahr? Ist da noch ein echtes Brodeln oder würdest du, steht das, was du eben geschildert hast, dafür, dass du sagst, das hat sich beruhigt und die Partei hat da ihren Kurs gefunden?
Ob sie ihren Kurs gefunden hat, glaube ich, wird sie noch zeigen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es hat sich beruhigt. Man merkt so diese Werteunion, die es ja auch gab, so als eben konservatives Sammelbecken innerhalb der CDU und der CSU, die hat sich selber so an den Rand gedrängt, dass die quasi in der CDU überhaupt nicht mehr ernst genommen wird, von den meisten zumindest. Dass man sagt, ja, das ist doch eine Randgruppierung und die steht nicht für die Mehrheitsmeinung in der CDU. Und die haben kaum noch die Kraft, irgendwie große Debatten auszulösen. Am Schluss war der einziges Credo ja nur noch, Merkel muss weg, jetzt ist sie weg, jetzt ist sie auch noch weggefallen. Und bei dem Hans-Georg Maaßen ist es ja auch so, dass man da jetzt auch sagt, naja, man sieht doch, dass er in Thüringen verloren hat, dass das der einzige Wahlkreis war, wo alles an die SPD gegangen ist und dass man eben daran auch sieht, dass solche radikalen Positionen eben innerhalb der CDU auch keinen Erfolg bringen. Also da scheint sich auch in Thüringen wirklich einiges zu tun, dass man sich da wirklich sehr scharf von ihm abgrenzt. Also da hat sich, glaube ich, dahingehend einiges beruhigt, auch mit dem Weggang von Merkel, muss man sagen, weil die immer so, sie hat ja polarisiert, sie war so dieses, diese Projektionsfläche für diejenigen, die diesen konservativen Kurs fordern.
Wenn wir über die Brüche und Spaltungen in der Union sprechen, dann müssen wir natürlich auf Verhältnis CDU-CSU schauen und da fielen uns zwei Passagen in den Reden auf, nämlich Friedrich Merz mit einer Passage, die sich eindeutig auf die CSU bezogen hat und das war diese.
Wir nennen uns bürgerlich. Und wenn das richtig sein soll, dann müssen wir uns vor allem selbst untereinander so verhalten. Und deswegen noch einmal und letztmalig von dieser Stelle. Das, was wir im Jahr 2021 in der Union erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen und das wird sich nicht wiederholen.
Also 2021 darf sich nicht wiederholen. Das bezieht sich eindeutig auf die Rolle der CDU, CSU und von Markus Söder, namentlich im Bundestagswahlkampf. Also da gibt es jetzt in der CDU-Parteizentrale, glaube ich, eine Liste von Jahren, die sich nicht wiederholen dürfen. 2015 darf sich nicht wiederholen, 2021 darf sich
nicht 2018 nicht vergessen, der Streit über die Zurückweisung an der Grenze.
Genau, also die Liste, mal gucken, ob die jetzt abschließend ist. Aber dann kam eben Söder und griff das auf, und zwar so.
Verzeiht mir oder lasst mir das auch sagen, ich möchte es heute noch mal sagen, aus Sicht der CSU, ein Dankeschön auch an Angela Merkel für 16 Jahre auch großartige Regierungsarbeit für unser Land.
Also ein Friedrich Merz in Tränen, ein Markus Söder, der sich entschuldigt, haben wir auch noch nicht erlebt, oder?
Nee, ich wüsste nicht, wann Markus Söder sich entschuldigt hat. Ich glaube, als es das Wort Asyltourismus würde er nicht mehr verwenden, wenn er da jemand verletzt hat. Ich glaube, sowas in der Richtung. Aber das war ja wirklich ein, mir tut es leid, uns tut es leid. Interessant aber übrigens an dieser Rede von Markus Söder ist, dass man daran auch gemerkt hat, wie viel im letzten Jahr kaputt gegangen ist, auch zwischen ihm und Laschet. Der hat Armin Laschet nicht erwähnt. Der hat Annegret Kramp-Karrenbauer gedankt für die gute Zusammenarbeit. Er hat Angela Merkel gedankt, aber er hat Laschet einfach nicht erwähnt, weggelassen.
Der Dank an Angela Merkel, das können wir uns auch mal anhören. Interessant, wie der anfing. Ich würde sagen, mit einem kleinen Versprecher, nämlich so.
Verzeiht mir oder lasst mir das auch sagen, ich möchte es heute noch mal sagen, aus Sicht der CSU, ein Dankeschön auch an Angela Merkel für 16 Jahre auch großartige Regierungsarbeit für unser Land.
Also ein Söder, der offenkundig das Gefühl hat, bei dem im Hinterkopf ist, wenn ich mich bei der CDU für Angela Merkel bedanke, dann muss ich erstmal Entschuldigung sagen, denn das ist ein schwieriges Verhältnis.
Ja, aber ich glaube, dass die beiden das hinkriegen können. Das ist eher so eine Zweckgemeinschaft, aber da sind zwei Alpha-Tierchen, die sich halt gegenseitig, würde ich sagen, in Schach halten. Markus Söder hat ja bei Armin Laschet einfach eine Schwäche entdeckt und sobald der eine Schwäche fühlt bei der CDU, bei Laschet in dem Fall, hat der einfach seine Machtposition damit gestärkt gefühlt und Friedrich Merz wird das gar nicht erst zulassen. Der wird nicht zulassen, dass der Söder ihm da irgendwo in irgendeiner Form in die Parade fährt und zudem hat die CSU 2023 Landtagswahlen. Schaut nicht gut aus in Bayern für die CSU. Im Moment wäre eine Mehrheit gegen die Christsozialen möglich. Das ist der Horror für die Partei und entsprechend, die wissen, wenn wir nicht die Unterstützung der CDU haben, dann geht das 2023 kolossal schief und dann ist Markus Söder auch weg. Also das wird die zusammenhalten.
Situation, die Friedrich Merz zunächst mal stärkt jetzt. Er hat da nicht damit zu rechnen, dass er von da beschossen wird. Katharina, eine Sache will ich dich fragen oder zwei Punkte ansprechen. die du, glaube ich, auch sehr gut beobachtet hast und beurteilen kannst. Das ist die Rolle einmal der Jungen in der CDU und da gibt es dann auch Überschneidungen der Frauen. Mhm. Also die Spitze jetzt mit einem Vorsitzenden und Generalsekretär männlich besetzt, aber neue Frauen in der Parteiführung. Man muss vielleicht nochmal auch einfach sagen, wer nicht mehr in der engsten Parteiführung ist, um deutlich zu machen, was das für ein Wechsel ist. Also stellvertretende Vorsitzende sind nicht mehr Julia Klöckner, Jens Spahn, Volker Bouffier, Thomas Strobel. Also wirklich starke Leute, die da einfach komplett draußen sind. Und jetzt kommen da neue Gesichter. Carsten Linnemann, Mittelstandsunion, der da die Grundsatzkommission leiten soll. Michael Kretschmer, der Ministerpräsident aus Sachsen. Andreas Jung, baden-württembergischer
Klimapolitiker.
Klimapolitiker. Und dann zwei Frauen, Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein und Silvia Breher, Bundestagsabgeordnete und die einzige, die auch vorher schon stellvertretende Vorsitzende war, aus Niedersachsen. Sprechen wir mal über diese Frauen. Welche Frauen treten da jetzt wirklich in Erscheinung und welche Rolle spielen die?
Also ich glaube, Karin Prien spielt eine große Rolle. Die ist ja auch so ein bisschen das Gegengewicht zu Friedrich Merz. Die war in dieser, wie nannte sich das, Union der Mitte, die hat sie mal mitgegründet, die gibt es schon nicht mehr, aber das war so der Gegensatz zur Werteunion, sollte das mal sein. Und das ist eine Frau, die man, glaube ich, wirklich auf der anderen Seite der Partei ansiedeln kann, als man es Friedrich Merz ansiedelt.
Aber das hat sie auch gesagt, die kennen sich noch aus Bonner Zeiten, ja. Also die kennen sich ganz, ganz lange schon persönlich. Und in der Tat hat sie sich profiliert. Ich glaube, eine sehr ambitionierte Frau auch auf bundespolitischer Ebene. Als Exponentin des liberalen Flügels hat dann andere Akzente gesetzt als Bildungsministerin, dann ganz gezielt, indem sie Gender-Vorgaben gemacht hat, Gendern in den Schulen faktisch untersagt hat. Das hat dann den Konservativen wieder gefallen. Aber von der werden wir bestimmt noch was
hören. Die ist auch eine Frauenquotenbefürworterin. Die hat auch vor diesem Parteitag gesagt, sie fände es eigentlich fatal, wenn man jetzt auch mit Blick auf die noch ausstehende Entscheidung zur Frauenquote in der Partei Annette Wiedmann-Mautz aus dem Präsidium wählen würde, was prompt passiert ist. Das ist ja die Vorsitzende der Frauenunion. Also Karin Prien ist auch, glaube ich, eine, die sehr stark für die Frauen eine große Rolle spielen wird, zumindest für diejenigen, die Frauenquote befürworten. Die sagen, also das glaube ich, ist eine wichtige Figur. Und Silvia Breher, von der habe ich tatsächlich auch die letzten Jahre, mir fehlt immer noch so ein bisschen das Gefühl für sie. Also die ist eine Familienpolitikerin, das ist eine Agrarpolitikerin, Landwirtschaftspolitikerin auch, die auch sagt, so Themen setzt wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ganz wichtig. Auch man sagt, ich habe selber Kinder, ich möchte das auch alles gut hinkriegen. Und ich bin gespannt, wie die sich jetzt im Vorstand, also in dieser Konstellation, dann auch nochmal profilieren kann. Sie soll das Thema Familie offenbar bekommen, hat sie gesagt. Das ist ja auch ein wichtiges und mit dem will sie dann eben auch nach vorne gehen. Da soll sie das Gesicht dafür sein.
Da steht sehr stark, glaube ich, so für diese ländliche Union im
ganz genau.
ländlichen Niedersachsen und für diesen, wenn man das so sagen kann, Typus von selbstbewussten, erfolgreichen Frauen, die aus diesem Raum, aus den landwirtschaftlichen Räumen, kommen und Politik da auf Bundesebene prägen wollen. Und dann gibt es noch einen anderen Frauentypus, den fand ich immer so total spannend bei der CDU, bei der jungen Union besonders, die jungen Frauen. Mhm. So ein Typus von jungen Frauen, die sich ganz explizit und sehr dezidiert als konservative junge Frauen definieren und dann auch innerhalb der eigenen Partei sich exponieren in der Auseinandersetzung um die Quote und zwar gegen die Quote. Also die das Argument vertreten, gerade als junge Frauen wollen wir uns selber durchsetzen und wollen keine Quote. Und diese neue stellvertretende Generalsekretärin,
Christina Stump,
ich muss die Namen auch noch lernen, also Christina Stump ist ja auch eine Exponentin dieser Argumentation.
Ja, ganz genau, dass man immer sagt, wir wollen keine Quotenfrauen sein und denen spielt natürlich jetzt in die Hände, dass es zum allerersten Mal bei diesem Parteitag mehr Frauen gab, die angetreten sind, als Männer, die angetreten sind. Und weil du vorhin sagtest, Friedrich Merz hat sich da nie gut positioniert, also nie eindeutig positioniert, der hat ja immer gesagt, die Frauenquote ist nur die zweitbeste Lösung, wenn es nicht anders geht. Und das kann man natürlich jetzt als Beispiel dafür nehmen, dass es auch anders geht, dass Frauen auch kandidieren, wenn es eben keine Quote gibt für bestimmte Gremien der Partei. Christina Stump ist übrigens auch diejenige, die sich dann um die Kommunalpolitik kümmern soll. Die kommt aus der Kommunalpolitik. Da heißt es, sie soll jetzt eben auch die Verbindung zu den Kreisverbänden, zu den Kommunalpolitikern in der CDU sein, damit man auch da wieder eine stärkere Bindung hinkriegt. Wir müssen noch sprechen über Ralf Brinkhaus.
Ja, weil, müssen wir das noch?
Ja, noch ist er da. Ja? Also es war ganz interessant, dass wir, glaube ich, heute erlebt haben, dass da ein Parteivorsitzender ist mit viel Rückenwind, der zwar bislang immer gesagt hat, wir klären das alles nach diesem Parteitag, aber der nicht erkennen hat lassen, dass er da einen Rückzieher machen würde, aber auch ein Fraktionsvorsitzender, Ralf Brinkhaus, der heute geredet hat und der auch nicht wirklich erkennen hat lassen, dass er sich möglicherweise zurückziehen würde.
Ja, und da würde ich eigentlich eine These wagen. Der Ralf Brinkhaus hat keine Chance mehr, wenn er ernsthaft Fraktionsvorsitzender bleiben will. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Friedrich Merz ist jetzt so dermaßen gestärkt mit diesem Basisvotum im ersten Wahlgang nominiert als Parteivorsitzender. Jetzt mit einem Ergebnis, mit dem, glaube ich, wirklich kaum irgendjemand gerechnet hat auf diesem Parteitag, in dem nichts mehr von Spaltung in dieser Frage zu erkennen ist. Er ist jetzt bestimmt als der starke Mann der CDU und wer ihn kennt, weiß, dass der natürlich weiß, man muss in dieser Opposition jetzt wirklich die ganze Stärke zusammenballen und demonstrieren und dazu gehört die Vereinigung von Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz. Also ich würde sagen, nachdem wir jetzt zumindest bis jetzt Stand 14.57 Uhr noch nicht gesehen haben, dass Brinkhaus selber sagt, ich möchte die Partei gut aufstellen und ich schlage vor, dass wir dann im 30. April, dass wir dann unseren neuen starken Vorsitzenden auch zum Fraktionsvorsitzenden wählen, dann wird es die Situation geben, die Friedrich Merz, und das ist dann wieder einer dieser irren Wolken des Drehbuchs, das die Geschichte geschrieben hat, dass er dann zu Brinkhaus geht und sagt, Ralf, ich habe das selber mal erlebt mit Angela Merkel, ich bin der Vorsitzende, ich habe das Vorschlagsrecht zusammen mit Markus Söder. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum die jetzt ein starkes Interesse daran haben, zusammen aufzutreten und Markus Söder sicherlich auch nicht der Störenfried da sein will. Und dann wird der sagen, ich bin mit Markus einig, ich werde der neue Fraktionsvorsitzende. Das würde ich mal vorhersagen. Aber ich füge auch hinzu, damals, als Brinkhaus gegen Kauder angetreten ist, da haben wir uns auch alle getäuscht und das für kaum denkbar gehalten, dass sich dieser Ralf Brinkhaus, dieser ehemalige Finanzpolitiker, gegen Merkels Mann in der Fraktion, gegen den Kauder durchsetzt. Und er hat es geschafft.
Also ja, allerdings
kann auch spannend bleiben, aber ich glaube eigentlich, das ist entschieden.
Allerdings auch mit Erwartungen verbunden. Und es gibt auch einige, die diese Erwartungen nicht erfüllt sehen in Ralf Brinkhaus, die man, glaube ich, mal in ihm hatte. Und entsprechend ist es so ein gemischtes Bild in der Fraktion. Der hat starke Unterstützer, aber der hat halt auch Leute, die ihn nicht mehr oder nach wie vor nicht unterstützen. Und vor allem, wenn dann Friedrich Merz kommt und es käme wirklich zu einer Kampfkandidatur, dann kann eigentlich die Fraktion nicht den neuen Parteivorsitzenden schon wieder demontieren, indem sie ihn nicht zum Fraktionsvorsitzenden wählt. Die Fraktion muss ihn eigentlich wählen, sonst hat man sofort wieder die nächste Debatte und das will niemand.
Absolut, würde ich auch so sehen.
Das muss man nur schnell entscheiden, weil sonst wird jetzt nämlich in jeder Pressekonferenz Friedrich Merz gefragt werden, wie sieht es denn aus? Und Ralf Brinkhaus wird es auch gefragt werden und das zieht sich dann im März, ist im Saarland Landtagswahl, reinzugehen mit Personaldiskussion, schwierig.
Gut, Politik hat uns so oft überrascht und vielleicht sind die tatsächlich so drauf, vielleicht erleben wir da tatsächlich jetzt nochmal einen Machtkampf, aber ich würde sagen, ich kann es mir eigentlich kaum mehr vorstellen.
Letzte Frage an dich, Stefan, bevor wir diesen Podcast beenden. Angela Merkel will nicht Ehrenvorsitzende werden. Ich weiß, dass wir mal drüber gesprochen haben. Was passiert eigentlich mit ihr? Wird sie Ehrenvorsitzende? Will das die Partei überhaupt? Jetzt will sie es nicht mehr, weil es nicht in die Zeit passt, weil die CDU keinen Ehrenvorsitzenden hat. Die CSU hat ja mehrere sogar. Ich kann mich erinnern, dass das Horst Seehofer konnte gar nicht so schnell schauen, so schnell war der Ehrenvorsitzende. Das war aber auch, glaube ich, eine Absicherung, dass er nicht wiederkommt. Und sie eben wird es jetzt nicht. Und sie hat auch ein Abendessen ausgeschlagen, das heute Abend stattfinden soll, heute Samstag nach dem Parteitag mit allen früheren noch lebenden Parteivorsitzenden. Was kann man da rein interpretieren?
Ja, also was das Abendessen angeht, wenn die Story so stimmt, die aus dem Spiegel kommt, glaube ich, aber nehmen wir mal an, sie stimmt, oder gehen wir mal davon aus, die stimmt so, passt auch, dann zeigt das, wie durch, die Angela Merkel mit dem Friedrich Merz ist. Es passt dann, wird in die Erzählung passen, die Friedrich Merz von Angela Merkel immer hat. Dazu gehört, dass er immer wieder auf sie zugegangen sei, ihr handschriftliche Glückwunsch- und Weihnachts- und Geburtstagskarten geschrieben habe und sie und dann irgendwie eine schnöde, formalisierte Dankesantwort aus ihrem Büro bekam. Das gehört mit zu dieser Verbitterung, dass er das Gefühl hat, er hat sie menschlich immer gut behandelt und sie hat ihm die kalte Schulter gezeigt. Und da passt das jetzt eben rein. Mit dem Ehrenvorsitzenden, auch das passt total zu Angela Merkel, dass sie das zopfig findet und verzopft und selber gesagt hat, da habe ich keine Lust drauf. Aber möglicherweise auch antizipierend, dass das möglicherweise sogar eine Zerreißprobe bedeutet hätte. Denn ich glaube, da ist auch Friedrich Merz verbittert genug, um keine Lust zu haben, jetzt diese Angela Merkel, von der er glaubt, dass sie der CDU schwer geschadet hat, dass sie dem Land schwer geschadet hat, dass sie letztlich eben eine schlechte Vorsitzende und Bundeskanzlerin war, die falsche, dass er der dann den Ehrenvorsitz anträgt, das hätte er auch nicht gerne getan. Also das ersparen sich, glaube ich, die Beteiligten und die Partei.
Obwohl Markus Söder ja auch Horst Seehofer den Ehrenvorsitz angetragen hat und deren Verhältnis kennen wir ja auch.
Ja, ja, aber das ist dann eben, Seehofer hat es gemacht und Angela Merkel, glaube ich, ist so, sie ist in eine Distanz zu der Partei inzwischen reingewachsen. Das haben wir an verschiedenen Beispielen in den letzten 2-3 Jahren gesehen und die sitzt jetzt da hinten unter den Linden in ihrem Bundestagsbüro, schreibt ja offenbar ein Buch, ihre Perspektive auf die entscheidenden Momente ihrer Kanzlerschaft und lässt die Partei jetzt mal Partei sein.
Ja, sie ist heute auch nicht dabei. Sie guckt nicht zu bei diesem Parteitag.
Ah ja?
Hat man gehört. Ja, soll angeblich gibt es einen Ersatzdelegierten oder einen Ersatzmann.
Wir hingegen schauen zu, was es jetzt noch zu schauen gibt.
Genau, Bundesvorstand haben wir noch nicht komplett entschieden. Da gibt es auch mehr Plätze, mehr Bewerbungen, als es Plätze gibt. Und das werden wir jetzt noch tun. Wir sagen danke fürs Zuhören und verabschieden uns an der Stelle. Rückmeldungen, Reaktionen auf den Podcast wie immer sehr gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.